Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Wenn der eigene Ehemann nach rechts rückt, Verschwörungstheorien anhängt und sich wirklich komplett australand verhält, wie geht man als Ehefrau damit um? Was passiert hier alles? Davon erzählt die Autorin Vera Schreiber in ihrem ersten Roman Gallwitz. So schlagend heißt der Mann und das Buch. Und ich bin gespannt, was Vera Schreiber uns gleich darüber erzählt. Willkommen zur Lesart. Schön, dass Sie wieder zuhören. Wie reagiert man, wenn der geliebte Partner und Ehemann, je älter er wird, immer mehr in rechte Verschwörungsmythen abdriftet? Mit Corona und den Protesten gegen die politischen Maßnahmen hat es oft angefangen, so manches Familienzerwürfnis. Und wie es sich fortsetzt und zuspitzt im Umgang dann mit rechtsextremen Parteien und Bewegungen auch in Deutschland, darüber hat Vera Schreiber einen Roman geschrieben. Ein Buch, das stark von eigenen Erfahrungen im familiären Umfeld inspiriert ist. Daher hat die Autorin für diesen auch ihren ersten Roman ein Pseudonym gewählt. Vera Schreiber ist uns jetzt aus einem Studio in München zugeschaltet. Guten Morgen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Schreiber.
Guten Morgen, Herr Scholl. Schön, dass ich bei Ihnen heute zu Gast sein darf.
Wir freuen uns auch und ich möchte gleich mal mit der ersten Szene Ihres Romans beginnen. Eine Frau, elegant gewandet, betritt ein Krankenhaus. Es ist die Corona-Zeit, natürlich strengste Maßnahmen, Maske und bis sie auf die Intensivstation kommt, wo ihr Mann liegt, dauert es eine Weile und wir bekommen nochmal so als Déjà-vu diese ganze Zeit vor Augen geführt auf zwei Seiten. Und dann ist sie in der Intensivstation und der Arzt sagt, das hat keinen Sinn mehr, es ist aus und die Frau sagt, gut, schalten Sie die Maschine ab. Bumm, das ist der Start und gleich stirbt die Hauptperson, Hartmut Gallwitz, das ist der Ehemann der Frau. Starker Einstieg für einen Roman.
Ja, starker Einstieg. Das war aber nicht von Anfang an klar, dass dieser Einstieg so werden wird. Es gab auch kontroverse Diskussionen mit dem Lektorat darüber. Das Argument, was vorgebracht worden ist, war, die Leute haben die Nase voll von der Corona-Pandemie und wollen nichts mehr darüber hören und lesen. Und die Hauptfigur kommt ja nicht gerade sehr sympathisch rüber in dieser ersten Szene. Ich habe dann teilweise auch ein bisschen gezweifelt, ob das ein geeigneter Einstieg ist oder ob das vielleicht potenzielle Leser eher verschreckt. Ich habe dann andere Varianten ausprobiert, aber wieder verworfen, weil ich mir dachte, für dieses dramatische Thema braucht es einen Paukenschlag zu Beginn. Und insofern ist der Einstieg jetzt so, wie er ist.
Also mich hatten Sie sofort gepackt als Leser, weil man natürlich auch denkt, okay, das ist also der Held, der natürlich als im Fortgang als Corona-Leugner identifiziert wird und eben jemand, der immer mehr nach rechts rückt. Sie schildern, wie er wurde, was er schließlich dann war, also ein richtiges Ekelpaket auch im persönlichen Umgang, als Kind unterdrückt von einem strengen, sehr autoritären Vater. Dann kommt die Corona-Zeit hinzu. Wie entwickelt sich das eigentlich für die Erzählerin? Wir wollen jetzt mal sozusagen das Autobiografische weglassen, Frau Schreiber. Sie bestehen ja auch darauf, das ist jetzt nicht nur mein Leben, sondern es hat viel mit Ihnen zu tun, aber es ist nicht eins zu eins. Was macht das mit der Frau, wenn sie plötzlich merkt, wie ein Mann, ja, mit dem sie jahrzehntelang eigentlich glücklich war, plötzlich ein völlig anderer wird?
Ja, das ist natürlich eine dramatische Entwicklung. Sowas passiert ja nicht von heute auf morgen. Hartmut hat ja eine Geschichte, die Sie ja kurz schon vorgestellt haben. Brutaler, gefühlskalter Vater, Minderwertigkeitsgefühle, immer wieder Zurücksetzungen. Und das Ganze wird dann zu einem Giftcocktail im Prinzip. Also die bereits vorhandene rechte Prägung aus dem Elternhaus, die Unterdrückung, wird dann kombiniert mit unreflektiertem Konsum aus sogenannten alternativen Medien als Informationsquelle. Er taucht ein in eine Filterblase. Er hat natürlich auch zur Kompensation seiner Minderwertigkeitsgefühle einen gewissen Geltungsdrang. Und für ihn ergibt sich dann ein Weltbild, das so aussieht, dass eine geheime böse Macht einen die Weltherrschaft anstrebt und er sich selber als Opfer sieht.
Aber man denkt ja immer, wenn sich so etwas in einer Ehe vollzieht und die Ehefrau das sozusagen unmittelbar mitbekommt, die muss doch dann eigentlich ständig fragen, ja sag mal, was ist denn mit dir los? Spinnst du jetzt völlig? Was soll denn das? Wo hast denn das her?
Ja, das tut Diana auch. Sobald sie das feststellt, wie er immer mehr in diese radikale Szene abrutscht, fragt sie ihn natürlich, versucht zu argumentieren, versucht Fakten und Argumente heranzuziehen, um ihn zu überzeugen, dass das eigentlich alles Blödsinn ist und dass er da in eine Blase gerät, die nicht gut für die Ehe ist.
Ich möchte mal kurz zurückgehen zu diesen frühen Prägungen. Also Sie schildern im Roman ja als wirklich diese streng autoritäre Herkunft, die sich ja dann aber auch fortsetzt. Er geht dann zur Bundeswehr und das hat dann auch irgendwie spielt eine große Rolle. Das heißt, er übernimmt diese autoritären Prägungen. Ne? Er streift sie nicht ab. Man kann ja auch sagen, sozusagen ist das traumatisierte Kind wird ganz anders, aber er setzt das sozusagen eins zu eins fort.
Ja, er orientiert sich immer an Personen, die er für stark, mutig, heldenhaft oder attraktiv hält. Das ist auch so mit seinem Kinderfreund Dieter, der ist ihm körperlich überlegen und dem schließt er sich halt an und unterordnet sich dem auch zu einem gewissen Maß. Also auch in der in Beziehungen zum weiblichen Geschlecht, da strebt er auch nach Partnerinnen, die gefühlt oder tatsächlich ihm überlegen sind.
Ja, das hat mich sehr gewundert, wollte ich Sie nämlich gerade fragen. Eigentlich denkt man ja bei solchen Menschen von solcher Prägung, dass sie eigentlich so dominierende Figuren sind, aber er ist wirklich so der klassische autoritäre Charakter. Umso interessanter ist, dass er seine Ehefrau ja überhaupt keinen Zugang mehr irgendwann zu ihm findet. Ja,
eigentlich. Das ist richtig, ja.
Diese Vergangenheitspassagen, die sind schon sehr erhellend, dann springen sie aber auch wieder in die unmittelbare Gegenwart. Ein Silvesterfest zum Beispiel gibt es da von 2018 mit einem befreundeten Ehepaar, das ist eine wunderbare Szene, da kommt es dann richtig so zum Eklat. Es geht um das Feuerwerk, das die grünen Ökofaschisten aus dem Rathaus verboten haben. Wir erinnern uns noch an diese Diskussion. Ne? Und hier kommt eigentlich so alles zur Sprache, was auch gegenwärtig zu Diskussionen vor, die Vorurteile gegenüber Migranten, Islam als Religion, die zu Gewalt aufrufen würden. Dann kommen die Messerattacken in den Zügen und Hartmut argumentiert ja natürlich wie wild und aus dem Euro muss man raus und Austritt aus der EU, obwohl Diana für eine EU-Behörde arbeitet. Man könnte sagen, so der ganze normale Feiertagswahnsinn, heftiges Alkoholtrinken dabei, aber normalerweise löst sich ja sowas auf, dass man sagt, na ja, wir sind alte Freunde, jetzt haben halt unterschiedliche politische Ansichten, jetzt mach mal halblang oder jetzt sind mal wieder alle ganz locker Prösterchen, aber das eskaliert unerbittlich.
Das ist richtig, ja. Also der Hartmut, der befindet sich bei dieser Feier natürlich auch enthemmt vom Alkohol, wie Sie gesagt haben, in einem Zustand sozusagen der Dauerempörung. Also er ist sachlichen Diskussionen überhaupt nicht mehr zugänglich, Argumente zählen für ihn nicht und daraus resultieren dann letztendlich auch persönliche Angriffe und Beleidigungen. Behauptet zum Beispiel, Jana sei an der Kinderlosigkeit des Paares schuld, dass sie ja unbedingt beim Großversuch der Pharmaindustrie Pille mitmachen musste. Und an dieser Szene wird, glaube ich, deutlich, dass Hartmut sich aus dem normalen Leben verabschiedet hat.
Es ist auch dann für Jana deutlich, dass sie hier keinen Zugang hat. Es
genau.
Es geht dann eigentlich auch ja, konsequent weiter. Hartmut tritt in eine braune Partei ein. Der Name der Partei wird jetzt nicht genannt, aber es geht praktisch wirklich sozusagen in diese Richtung, dass hier so eine alternative politische Welt mit ihm auch aufgemacht wird. Ne? Er steht dann auch auf dem Marktplatz und verteilt Zettel. Ich habe mich am Ende gefragt, wofür eigentlich oder wem Diana das erzählt, Frau Schreiber. Ist das so ein Appell, guckt mal, das kann in einer Ehe passieren und das ist mir jetzt passiert. Ich verstehe es irgendwie auch nicht richtig, aber Ich bin froh, dass er weg ist.
Ja, das kann man vielleicht so sagen. Ja, also generell habe ich das Buch eigentlich für drei Gruppen von Personen geschrieben. Zunächst mal für die Rechtsradikalisierung in irgendeiner Form ein Thema ist, die sich aber nicht unbedingt mit Fachliteratur auseinandersetzen können oder wollen. Dann natürlich für die, die in ihrem Protest gegen politische Entscheidungen durch ein Kreuzchen bei den Rechten vielleicht dem Ausdruck verleihen wollen, also ihren Protest da kundtun wollen, die sollen sich nur mal überlegen, was mit dieser Alternative einhergeht. Insbesondere auch in eben privaten Beziehungen. Und schließlich dann natürlich die, die sich in einer ähnlichen Situation befinden wie die Jana Gallwitz, die aus Höflichkeit, Anstand, Rücksicht oder persönlicher Verbundenheit Dinge ertragen, Meinungen ertragen, Entwicklungen ertragen, die nüchtern betrachtet unerträglich sind.
Also man ist im Roman ja ganz froh, dass der dann irgendwann abhaut. Ne? Oder sie wirft ihn raus aus dem Haus oder er verlässt das Haus, sie bleibt dann zurück. Und hier kommt noch so eine ganz interessante Humorschiene in ihrem Buch auf, weil nämlich die Jana, die trifft ihren alten Lehrer wieder, mit dem liiert sie sich dann auch recht schnell, der ist aber auch Literaturkritiker und sie lernt von ihm oder sie will von ihm lernen, einen Roman zu schreiben, weil sie das nämlich schon im Kopf hat. Ich will über diese Erfahrung einen Roman schreiben. Einfach mal platt gefragt, haben Sie so jemand gehabt, der sie so in die Hand genommen hat, weil sie sind ja auch sozusagen Debütantin?
Ja, das ist richtig. Ja, ich hatte schon ein paar Ratgeber und es gibt natürlich auch entsprechende Literatur, wie man an sowas rangeht im Internet oder in der Fachliteratur. Mhm. Was halt ganz wichtig ist bei so einer Story ist, dass man das Prinzip beachtet, show, don't tell. Das heißt, die Situation muss bildhaft dargestellt werden. Man muss etwas zeigen und nicht einfach nur behaupten.
Warum war es Ihnen am Ende doch sehr wichtig, anonym zu bleiben? Da Ihnen ja doch offenbar etwas daran liegt, diese Geschichte möglichst authentisch als authentische Geschichte auch darzustellen.
Ja, damit kann ich mit einer Gegenfrage an Sie antworten. Was glauben Sie, wie der Roman Gallwitz den Anhängern der neurechten Szene gefällt?
Sie meinten, dass da so die, das heißt, ganz kurz, wir wollen nicht groß aufheben, sondern machen, Sie schützen sich lieber und haben keine Lust auf irgendwelche Idioten, die vor Ihrer Haustür auftauchen oder Ihnen Mails schreiben.
Genau so ist es, ja. Und deswegen das Pseudonym.
Gallwitz, der erste Roman von Vera F. Schreiber, ist jetzt im Ars Vivendi Verlag erschienen. Vielen lieben Dank, Frau Schreiber, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Gerne.
Von einem speziellen Zuhause erzählt ein neues Hörbuch, das wir Ihnen jetzt vorstellen wollen. Alles, was ich liebte, war hier auf der Insel. Diese Kinderjahre auf Amrum waren die wichtigsten. Das sind die Worte von Haag Boom, dem berühmten Filmemacher, der diese Zeit in seinem ersten Roman verarbeitet, den er gemeinsam mit dem Autor Philipp Winkler geschrieben hat. Anrührend erzählt Boom hier von den schwierigen Kriegsjahren, von seiner Kindheit im Nationalsozialismus auf der Insel. Und das Buch, das seit Wochen auch auf den Spiegel Bestsellerlisten steht, das wird derzeit auf Amrum auch verfilmt. Jetzt gibt es eine vollständige Lesung des Romans und Elke Schlinsuck ist eingetaucht in diese Amrum-Welt von Haag Boom.
Noch höher stiegen die schwebenden Möwen und nun lag die Inselwelt zur Gänze unter ihnen.
Mit den ersten Sätzen fliegen wir buchstäblich über Amrum.
Wittdün und die lange Landungsbrücke, der Pier von Steenodde, der Leuchtturm bei Süddorf.
Nachdrücklich spricht hier die Erzählerstimme, dass man spürt, hier ist viel Liebe für die nordfriesische Insel im Spiel.
Sandige Weiden, wenig fruchtbares Land, die Marschen und die Salzwiesen, genau wie die Dünen, voller Vogelleben. Die Insel Amrum spannte sich einem Bogen gleich weit draußen gegen die offene Nordsee.
Zwischen Dünen, Sandbänken und Wattenmeer, umtost vom immerwährenden Nordseewind, entfaltet sich die kleine Inselwelt. Reich an sinnlichen Naturbeschreibungen, aber auch satt und schwer an Geschichte. Es ist die Kriegs- und unmittelbare Nachkriegszeit, mittendrin in den Wirren des Frühjahrs 1945 der 10-jährige Nanning. Der versucht, mit Feldarbeit seine Mutter und kleinen Geschwister durch die letzten Kriegstage zu bringen.
Aus dem Gleißen der Morgensonne dröhnte ein Geschwader Bombenflugzeuge heran. Da Das dumpfe Geräusch von Aufschlag und Detonation der Fliegerbombe ließ Nanning unwillkürlich den Kopf einziehen und zurück nach Osten blicken.
Wie dicht der norddeutsche Filmemacher Hack Bohm hier von seiner Kindheit eng an seinen Erinnerungen entlang erzählt, das spürt man. Auf Amrum ist er in den Kriegsjahren aufgewachsen. Seine Eltern waren stramme Nationalsozialisten. Auch in der Romanvorlage für das Hörbuch ist der abwesende Vater Obersturmbannführer. In der guten Stube hängt, neben Noldebildern, selbstverständlich das Bild des Führers. Es ist eine anarchische Zeit, ein Dazwischen, zwischen Krieg und noch nicht Frieden, in der Bohm seinen jungen Helden Nanning aufwachsen lässt. Erfindungsreich fängt er Schollen oder Kaninchen und als die Not groß und das Essen knapper wird, sucht er in den Dünen nach Kiebitzeiern und führt sogar einen ausgewachsenen Bullen vom Hafen über den Strand ins Dorf als Tauschware für Butter. Eine skurrile Szenerie.
Ohne den Bullen brauchte Nanning sich auf dem Bendixenhof nicht mehr blicken lassen. Daran hatte er keinen Zweifel. Jedwede Aussicht auf Butter wäre dahin. Und seine Mutter brauchte Butter. Er zog den Schnodder hoch. »Wir beide sollen nach Norddorf. Den ganzen Weg. Du und ich. Ist ein weiter Weg. Nützt nix.«
Großartig, wie der Schauspieler Torben Kessler dem Roman und vor allem dem jungen Helden Nanning seine Stimme gibt, gern auch im nordfriesischen Inselslang. Sein kindliches Grübeln, seine Sorgen um die Familie, auch sein permanentes über sich hinauswachsen, ja sein frühes, sehr frühes Erwachsenwerden, ist buchstäblich hörbar. Überhaupt ist das Buch reich an starken Figuren und wie Torben Kessler sie hervortreten lässt. Tante Ena als scharfe Nazi-Feindin und den geduldigen Nachbarn Opa Arjans, auch Nebenfiguren wie Sam Gangster, eine Art früher Inselhippie, zusammen ergeben sie ein saftiges Inselensemble, das einem lange im Kopf bleibt.
Er drehte sich langsam einmal um die eigene Achse und beobachtete die Umgebung.
Eindrücklich, wie er Nanning einfängt, als die Nachricht vom Tod Hitlers seine Welt ins Wanken bringt.
»Es sah alles wie immer aus«, dachte er. Dann aber fiel ihm auf, dass kein Wind ging. Er hörte keinen einzigen Vogelruf. So schnell ihn die Beine trugen, rannte er nach Hause. Die Mutter sah aus dem Fenster. »Hol die Flagge ein.«
Zeitkolorit und Inselflair, das Hörbuch schafft beides. Amrum ist mehr als ein Erinnerungsreigen. Es ist eine anrührende Geschichte über eine unzerbrechliche Jungenfreundschaft und eine wunderbare Hommage an die Insel.
Amrum, die Lesung von des Romans von Hack Bohm, jetzt im Hörbuchverlag auf einer CD veröffentlicht, fast 8,5 Stunden lang für 23 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da schauen wir uns noch einen Debütroman an, jetzt von Ruth Maria Schöne. Sie ist Anfang 30, war Sozialarbeiterin, hat am Literaturinstitut in Leipzig studiert, beim Berliner Open Mic Wettbewerb kam sie ins Finale. Sie hat Kurzgeschichten veröffentlicht und jetzt gibt es also diesen ersten Roman, Die schönste Version, heißt er. Und gelesen hat ihn unser Kritiker und Kollege Przemysław Szuk, er ist im Studio, hallo.
Hallo.
Was ist denn das für eine schönste Version, von was denn?
Es geht um die schönste Version einer Erinnerung. Also Ruth Maria Thomas' Roman beginnt mit so einer Situation. Die Protagonistin Jella und ihr dann bald Freund Yannick liegen am See. Und schon in dem Moment denkt Jella daran, wie sie später in ihren Erinnerungen die schönste Version aus diesem Moment machen wird. Also vielleicht mal den Sand zwischen der Kleidung wegdenken. Und paradoxerweise geht es aber in diesem Roman um viele nicht schönste Versionen. Also darum, wie wir als Mensch in Beziehungen mit anderen Menschen sind. Und da kann man sagen, ist die Protagonistin Jella und ihr Freund Yannick, also da bringen sie definitiv nicht die schönste Version voneinander zutage.
Es soll auf jeden Fall eine heftige Liebesbeziehung zwischen den beiden sein, eine sehr leidenschaftliche zwischen Jella und Yannick. Was passiert denn mit den beiden so?
Ja, es soll die Liebe ihres Lebens schlechthin werden und es wird so ein sehr überstürztes, die ziehen sehr schnell zusammen. Es geht sehr viel um Machtverhältnisse aushandeln, auch um Abhängigkeiten, also um so kleine Sachen wie: Warum ist der Spiegel der einzige Gegenstand in der Wohnung, der mir gehört, aber auch um Zeit verbringen mit Familie, mit Freundinnen? Warum müssen wir immer zu deinem Opa? Und es wird zunehmend intensiver. Es geht um Provokationen, um Vorwürfe wie: Ich gehe doch schon 8 Stunden arbeiten, warum kochst du dann nicht wenigstens für mich? Oder warum hast du den Spiegel kaputt gemacht oder weggeworfen, der mein einziges Stück war? Und der Streit wird immer heftiger, auch körperlicher. Und wir merken daran, diese Beziehung ist so hoch dysfunktional, dass sie diesen Streit total brauchen. Also nie sind sie sich so nah wie nach dem Streit. Und das gipfelt dann darin, dass Jella gewürgt wird von Yannick. Sie versucht sich noch zu wehren, schlägt ihn mit einer Pfeffermühle. Und das ist dann der Punkt, wo sie zur Polizei geht und erstmal von Yannick weggeht.
Wie wichtig ist der Ort, die Gegend, wo der Roman spielt, in Ostdeutschland, in der Lausitz? Wir sind in den frühen 2000er Jahren. Man könnte also sagen, ja, noch nach Wendezeit. Ist das bedeutend?
Total, in jeder Hinsicht. Also selbst wenn wir ganz klein anfangen, irgendwie, da wird Sapust gefeiert, das ist so ein sorbisches Fest, das feiert man in der Lausitz, oder es geht natürlich viel um Braunkohletagebauten, aber auch auf einer größeren Ebene. Also man merkt total diese Stimmung, diese Enttäuschung und irgendwie auch Schwierigkeit, klarzukommen mit der Transformation. Ganz besonders finde ich das stark beschrieben an Jellas Familie. Also die musste einerseits durch den Tagebau erstmal wegziehen in eine größere Stadt, in eine Platte. Und irgendwann zieht dann auch die Mutter alleine nochmal weiter in eine noch größere Stadt. Und ich finde, an dieser Konstellation merkt man schon sehr, sehr viel. Einerseits die Eltern sind sehr mit sich selbst beschäftigt. Also wir merken, weder die Mutter noch der Vater von Jella sind wirklich Elternfiguren für sie. Sie sind sehr damit beschäftigt, irgendwie klarzukommen. Der Vater sehr traurig, auch in sich gekehrt, oft einfach ratlos. Und das andere, was wir an dieser Konstellation merken, ist der krasse Männerüberschuss. Den gibt's im Osten, den gibt's in der Lausitz. Und diese Stimmung, die merkt man ganz krass, auch wenn sich Jella irgendwie erinnert, wie sie früher war, die Männer mit Motorrad und Auto, die dann irgendwie dann doch Ausschau nach Jugendlichen oder Schülerinnen gehalten haben. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Stärke dieses Debütromans, diese Nachwende-Nullerjahre-Stimmung eingefangen und beschrieben zu haben.
Und was entsteht insgesamt literarisch, so ein Coming-of-Age-Beziehungsroman, eine Reflexion darüber, wenn eine Beziehung toxisch wird oder doch, ja, weil du das auch jetzt gerade so stark gemacht hast, ein deutscher Nachwenderoman.
Ja, blöde Antwort, aber irgendwie alles davon. Ja. Es ist natürlich ein Coming of Age. Es geht viel um ihre Erinnerungen, wie sie eben erwachsen geworden ist. Und was ich interessant finde, es ist nicht so eine klare feministische Ermächtigung. Es ist sehr viel ein Feststellen der eigenen Machtlosigkeit. Also wenn sie reflektiert, gerade wie oft ihr sexualisierte Gewalt widerfahren ist. Und da gibt es halt immer diese Fragen, gehören wirklich immer zwei dazu? Oder habe ich überhaupt deutlich genug Nein gesagt? Und es gibt auch Situationen, da tut die Protagonistin Jella Dinge, die sie eigentlich gar nicht möchte, und trotzdem findet sie das im Nachgang irgendwie gut. Also, dass sie halt so war, wie sie glaubt, dass sie als Frau sein müsste. Und deswegen würde ich sagen, ist dieser Roman vor allem eine Reflexion der Sozialisation als Frau, also des Frauwerdens in einer Welt, die so stark durch männliche Vorstellungen und männliche Macht geprägt ist.
Es ist nun Ruth Maria Thomas' erster Roman. Wie schreibt sie denn? In welchem Stil? In welchem Ton? Wie liest sich das?
Sie schreibt durch Jella. Jella ist die Erzählerin und es ist auch ihre Sprache. Und dadurch sind wir natürlich auch ganz, ganz nah dran. Trotzdem entsteht da schon was Literarisches. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, das ist eine Sprachnachricht von Jella an eine Freundin oder wir sitzen auf einer Parkbank. Und für mich ist das eine der Stärken. Aber was ich noch außergewöhnlicher finde, das ist wirklich radikal hartnäckig, was Ruth Maria Thomas da macht. Also teilweise sind die Schilderungen wirklich an der Grenze des Erträglichen. Gerade die Schilderung von sexualisierter Gewalt, die sind schon sehr bildhaft. Und diese Hartnäckigkeit, die merken wir daran, die eigentliche Handlung, die ist, Jella möchte Yannick anzeigen, zieht dann erstmal in ihr Kinderzimmer bei ihrem Vater zurück und versucht so ein bisschen ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Und zwischendurch erinnert sie sich halt nicht nur an Situationen mit Yannick, sondern auch an ihre Sozialisation, was sie vorher erfahren hat. Und das ufert manchmal ein bisschen aus. Ich finde es aber eben sehr organisch, dass wir merken, wir sind richtig dabei, wie Jella sich fragt, wie kann das passieren, dass ich so geworden bin, dass ich in solche Beziehungen gekommen bin.
Dankeschön, Przemek Szuk, über die schönste Version, den Roman Erstling von Ruth Maria Thomas. Jetzt erschienen bei Rowohlt mit 272 Seiten für 24 Euro. Alles dies und mehr dazu wie immer auf unserer Seite deutschlandfunkkultur.de.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Mein Name ist Inka Paray. Von mir ist zuletzt erschienen der Roman Humboldthain. Ein Buch, was mich sehr geprägt hat, was ich in den letzten 10 Jahren als eine besondere Leseerfahrung empfunden habe, ist von Marie Ndiaye, 3 starke Frauen. Das ist ein Roman in 3 Episoden. Die Autorin stammt aus Senegal, ist in Frankreich aufgewachsen und pendelt so in ihren Erzählungen immer zwischen beiden Gesellschaften. In 3 starke Frauen beschreibt sie ja Frauen, die sich in patriarchal gesinnten größeren Familienzusammenhängen zurechtfinden müssen, die eine unglaubliche Stärke und Empathie haben und gleichzeitig immer wieder schwierige Situationen meistern. Die letzte Episode ist mir ganz besonders in Erinnerung geblieben in diesem Roman. Da geht es um eine Fluchtgeschichte. Eine Frau versucht zu fliehen, versucht Europa zu erreichen und lebt vorher in ganz schwierigen Familienbedingungen. Und dann verfolgt man so ihren Weg, Schlepper, Schleuser. Und was mich sehr beeindruckt hat, war so eine Wärme und Weiblichkeit in diesem Buch. Ich bin sehr fasziniert von so einem in seiner Mitte sein, trotz widriger Umstände. Und ich fange einfach mal an, mich in ganz andere Lebensumstände reinzudenken und die auch mal wirklich fühlen und erfassen zu können und da nah dran sein zu dürfen. Sie hat das für mich in einer wunderbaren und sehr beeindruckenden Weise aufgegriffen.
Die Schriftstellerin Inka Paray über dieses Buch ihres Lebens, Drei starke Frauen von Marien Daye. Das Taschenbuch gibt es auf Deutsch im Surkamp Verlag. Es ist Mittwoch und wieder Zeit für literarische Tipps von unseren Kolleginnen und Kollegen aus dem deutschen Buchhandel. Und heute telefonieren wir dazu nach Niedersachsen, wo in Osterholz-Scharmbeck Sabine Gartmann die Schatulle Buchhandlung gemeinsam mit ihrer Schwester Ute betreibt. Hallo, willkommen Frau Gartmann, schön, Sie wieder bei uns zu haben.
Ja, moin, wir freuen uns auch.
Drei Empfehlungen haben Sie für uns. Wir beginnen mit dem neuen Roman von Amor Towles, US-Bestseller-Autor. Ganz frisch auf Deutsch gibt es jetzt Eve, also der Name. Was ist das denn für ein Buch, Frau Gartmann? Es geht zurück, glaube ich, in alte, glanzvolle Hollywood-Zeiten, nicht?
Ja, genau. Es spielt 1939 und in meinen Augen, die Protagonistin ist Evelyn Ross. Das ist eine junge Frau, die sich spontan entscheidet, nach Hollywood zu gehen und aber kein Filmsternchen ist, also nicht Schauspielerin werden möchte, auch keinen Mann sucht, keinen Regisseur, keinen Produzenten, sondern einen Job findet. Und zwar passt sie auf eine berühmte und sehr begabte Schauspielerin auf Olivia, die in Vom Winde verweht mitspielen will. Und die verfolgt wird von Paparazzi und Sensationsjournalisten. Und Evelyn Ross weiß immer ganz genau, was als nächstes passiert und ist immer schon da, wie beim Hasen und dem Igel. Und wird beschrieben von verschiedenen anderen Leuten und also aus der Sicht von verschiedenen Leuten, einem pensionierten Polizisten, einem Schauspieler, der so seine Hochzeit hinter sich hat und so, wird eine Geschichte erzählt. Aber Evelyn, die eigentlich die Hauptperson ist, schreibt nicht keine Kapitel selber, sondern wird immer beschrieben. Und ich fand es einfach toll. Also es ist was für Cineasten, es ist was für Leute, die sich für Filme interessieren und auch, eben auch so klassische Filme. Mich hat es ein bisschen an Krimis aus der schwarzen Serie erinnert, an Chandler oder Ambler. Mhm. Also so ein bisschen lakonisch und alleine das Cover ist schon total perfekt. Es ist schwarz und da ist so eine sehr schöne Frau drauf, zur Hälfte, weil Evelyn Ross hat eine Narbe und die Narbe ist aber nicht mit auf diesem Bild drauf.
Eve, der Roman von Amor Towles, ist jetzt auf Deutsch im Hansa Verlag erschienen. Und wir wechseln den Kontinent, bleiben aber so ein bisschen beim Genre, wenn wir nämlich nach Irland zur Autorin Liz Nugent mit ihrem neuesten Krimi kommen. Seltsame Sally Diamond, schon mit dem höchsten Krimipreis Irlands ausgezeichnet. Der Roman steht auch bei uns übrigens hoch im Kurs auf unserer hauseigenen Krimi-Bestenliste. Und Sie finden sie anscheinend auch ganz toll, diese seltsame Sally Diamond. Was ist das dann eigentlich für eine Frau?
Ja, sie ist seltsam. Also sie lebt mit ihrem Adoptivvater am Rand eines kleinen Dorfes, ist eigentlich Misanthropin, also geht ungern einkaufen und tut manchmal so, als wäre sie taub, weil sie keine Lust hat, sich mit Leuten zu unterhalten. Und irgendwann stirbt dieser Adoptivvater und sie nimmt das wörtlich, was er mal gesagt hat. Er hat gesagt, mach keinen Aufhebens, verbrenn mich einfach wie den Müll. Und das versucht sie. Also sie stopft ihn in eine Tonne und steckt ihn an und geht dann. Und nach 5 Tagen kommt sie wieder und merkt, in Krematorien sind die Temperaturen höher. Und also es riecht und ihr wird ganz übel. Und auch die Nachbarn kriegen das mit. Und dann entsteht so eine Geschichte, dass ihre vorherige Geschichte, also vor dieser Adoption, so langsam aber sicher aufgerollt wird. Und Sally ist zwar seltsam, aber wächst einem ans Herz. Also es ist wie so eine Innenansicht. Man versteht plötzlich, warum sie das gemacht hat zum Beispiel, weil sie nicht wusste, dass das ein Witz ist. Und weil er auch nicht gesagt hat, hallo, ich mache jetzt einen Scherz. Und je mehr aus ihrer Vergangenheit auftaucht, desto mehr wird deutlich, warum sie so ist, wie sie ist und warum es ihr auch schwerfällt, wenn Leute sie zum Beispiel anlügen oder ausnutzen wollen, weil sie alles wörtlich und eins zu eins nimmt.
Aber ist das dann überhaupt ein Krimi, Frau Gartner?
Also in meinen Augen eigentlich nicht. Ne? Es geht um Verbrechen, aber das erzähle ich jetzt natürlich nicht, das wissen Sie. Aber es ist eine völlig andere Perspektive als sonst. Also es ist kein Whodunit oder es ist keine Geschichte aus der Sicht des Verbrechers, was es ja auch oft gibt, sondern man schlittert so rein in dieses Buch und dann kann man es nicht mehr aus der Hand legen. Es ist unglaublich.
Und der Steidel Verlag bringt die deutsche Ausgabe von Seltsame Sally Diamond heraus, den Roman von Liz Nugent. Und nun noch was für ganz kleine Leserinnen und Leser, denen auch ihr Herz gehört, Frau Gartmann, wir wissen das schon. Wir essen keine Mitschüler, so heißt das wirklich drollige Bilderbuch von Ryan T. Higgins. Ein Dino-Buch ist es, das ist eine ganz süße Reihe. Was hat Sie denn hier jetzt wieder so charmiert, Frau Gartmann?
Ja, also einmal steht ja der Schulanfang bevor. Und wahrscheinlich können sich die meisten noch daran erinnern, dass man dann tierisch aufgeregt ist und gar nicht genau weiß, wie es eigentlich losgeht und was man dann alles erlebt und wer da in dem Klassenzimmer sitzt und so. Und so geht es eben auch einem kleinen Dinosauriermädchen, nämlich Penelope Rex. Die ist auch tierisch aufgeregt, geht in die Schule und da sitzen ganz viele Kinder und die Lehrerin. Und weil Kinder so lecker sind, frisst sie sie alle auf.
Nein.
Doch. Und die Lehrerin ist not amused und sagt, Penelope, so geht das nicht, spuck sie wieder aus. Und dann spuckt sie alle wieder aus.
Oh, Gott sei Dank.
Und dann sind diese Kinder natürlich irgendwie von Dinosaurierspucke. Und das heißt, das ist eigentlich nicht der beste Start, um Freunde zu finden und um schöne Gespräche zu haben und sowas. Und Penelope gibt sich dann ganz viel Mühe und das verrate ich jetzt nicht, warum sie dann plötzlich einiges an Verständnis entwickelt. Was ich toll finde an dem Buch ist, dass das deutlich wird, auch nach einem Fehlstart kann man eine vernünftige Schulzeit verbringen. Also es spielt praktisch mit den Ängsten von Kindern und löst sie sehr positiv auf. Und ganz am Schluss steht, ihr müsst keine Angst haben, es gibt keine Dinosaurier, sie sind wirklich ausgestorben. Und das lohnt sich einfach, in die nächste Buchhandlung zu laufen und sich das Buch anzugucken. Die Illustrationen sind ein bisschen spooky, sind ein bisschen außergewöhnlich, aber es gibt ja viele Kinder, die dafür Sinn haben, sich auch einfach mal was anderes anzugucken und nicht immer nur liebliche Sachen.
Das Bilderbuch. Wir essen keine Mitschüler von Ryan T. Higgins in deutscher Übersetzung im Windy Verlag veröffentlicht. Und das waren sie. Die Empfehlungen von Sabine Gartmann von der Buchhandlung Die Schatulle in Osterholz-Scharmbeck. Vielen Dank Ihnen, Frau Gartmann.
Ja, Ihnen auch.
Auf bald mal wieder einen schönen Büchersommer wünschen wir Ihnen natürlich noch.
Danke. Und